Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Lieber Willi, was sagt dir dein Klassikherz, wenn du diese Töne hörst?
Naja, ich muss zugeben, also vor ein paar Tagen hätte ich es noch nicht erkannt, aber du hast mir das unlängst mal vorgespielt, weil ich wissen wollte, wie dieses inkriminierte Lied denn eigentlich geht, das jetzt in aller Munde ist wegen des Missbrauchs, wegen des gedanklichen Missbrauchs in Sylt und also jetzt weiß ich, was es ist, welche Nummer so anfängt und ansonsten schlägt mein Klassikherz bei dem Anfang dieser Nummer noch nicht so heftig aus, obwohl ich sagen muss, dass diese Art von, sagen wir mal, eine Mixtur aus Handysignation und Kinderlied verschnitt, irgendwie so rhythmisiert, das erinnert mich durchaus an einige Momente der Symphonik bei dem von uns in letzter Zeit so oft zitierten und auch schon einmal in einem Podcast geholten Gustav Mahler, der, was wir da ja auch gesagt haben, immer wieder auch so kinderliedartige, so ganz simple Elemente in seine philosophisch groß aufrauschenden Symphonien hereingenommen hat.
Was wir da gehört haben, ist freilich nicht Mahler, sondern es ist Gigi D'Agostino, ein italienischer DJ und Musikproduzent. Das Lied, das inkriminierte, wie du es genannt hast, Lied, heißt L'amour toujours, ist ein Partyhit aus der Zeit um das Jahr 2000. Also es ist 1999 erstmals auf einem Album erschienen, 2001 dann auch in Österreich als Single herausgekommen und man kann sagen, seitdem war es ein Hit, ein Partyknüller, ungebrochen. Es wird auch heute noch mit einer Mischung aus ernst gemeinter Begeisterung und ich würde sagen ironisch angehauchter Nostalgie gefeiert.
Es ist auch nie aus den Hitparaden verschwunden?
Aus den Hitparaden ist es schon verschwunden, aber es ist nie aus den Discos verschwunden, es ist nie aus den nächtlichen Partys verschwunden. Ja. Es wurde vielfach gecovert, in unterschiedlichsten Musikstilen auch, also in andere Stile überführt. Und natürlich das Original von Gigi D'Agostino ist und bleibt der Klassiker dieses Italo-Dance, wie man das Genre nennen kann. In letzter Zeit hat L'amour toujours vermehrte Aufmerksamkeit erregt. Du hast es schon erwähnt. Der Vorfall auf Sylt war auch nicht der erste und einzige dieser Art. Also dieses Lied und vor allem die Melodie, die wir da gehört haben, das ist der Instrumentalrefrain, kann man sagen, der wird schon seit einigen Monaten in den sozialen Medien immer wieder herumgereicht mit einem neuen Text, der aus ausländerfeindlichen Parolen besteht. Dadurch ist aus diesem Lied gewissermaßen auch eine rechte Chiffre geworden in Deutschland und in Österreich entsprechend auch. Und jetzt haben neulich einige Veranstalter das Lied von ihren Playlists entfernt. Also zum Beispiel in den Fanzonen der Fußball-EM wird es nicht zu hören sein.
Die und können sich aber das wahrscheinlich eigentlich gar nicht vorstellen, die Fußballfans, weil die das ja eigentlich immer singen, oder?
Ja, einige Fußballclubs nutzen diese Melodie auch, um einzelne Fußballspieler anzuhimmeln. Also das Lied hat auch mit unterschiedlichen Texten eine gewisse Geschichte erlebt.
Also der textliche Missbrauch, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, hat da viele Facetten bei dieser Nummer.
Quasi, kann man so sagen. Und wir wollen uns das jetzt natürlich anschauen, weil so viel, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich vorausschicken. Ich habe dem Willi das Lied vorgespielt und habe zu meiner größten Überraschung festgestellt, dass er dann manche Melodien doch wieder erkannt hat. Aber jetzt bleiben wir kurz bei dieser Instrumental, bei diesem Riff, das man da hört und das man eigentlich, wenn man keinen Text draufsetzen will, eigentlich nur mit dö-dö-dö-dö nachsingen kann. Woran erinnert dich das jetzt
konkret? Das erinnert mich wirklich an eine Sache. Wir haben ja unlängst mal einen Podcast über Gustav Mahler gemacht und da haben wir schon gesagt, dass bei Mahler es so ist, dass er immer mit seinen Symphonien, er hat immer gesagt, er baut mit seinen Symphonien eine Welt auf und das sind große philosophische Vorwürfe dahinter. Und er arbeitet aber immer auch, und zum Zeichen, dass das quasi für alle bestimmt ist, oft mit kindlichen, mit volksliedartigen Motiven. Und diese Art von hüpfenden Kinderlied-Zitat, die gibt es bei Mahler durchaus auch. Wenn man, das können wir eigentlich direkt gegenüberstellen. Diese erste Tonfolge bei Gigi D'Agostino. Und bei Gustav Mahler in der dritten Symphonie. Das ist jetzt kein Zitat bei Gigi D'Agostino, aber es ist dieselbe Art, ein Musikstück quasi zu beginnen. Nicht? Das ist also der dritte Satz der Symphonie Nummer 3 von Mahler, beginnt genauso, wie wir es jetzt gerade gehört haben. Und das ist eigentlich so ein wirklich sehr ähnliches Signal, wie es am Anfang von L'amour toujours zu hören
ist. Das ist lustig. Eigentlich ist in der elektronischen Tanzmusik, da gibt es ganz viele solche Lieder, die so sloganartige, super simple Melodien haben, die man auch nur auf dö nachsingt. Also alles, was so in Diskos auf und ab gespielt wird, vor allem zu späterer Stunde.
Wobei, das ist ja dort auch dann in der Regel, so wie hier, der Refrain. Also das, was immer wieder kommt, und das gibt es seit dem Mittelalter, dass in Liedern Strophen gesungen werden und vorab schon und dann immer wieder zwischendurch der Refrain, und der kann sehr oft ein Tanzlied sein, nicht? Und der wird auf sinnlose Silben falalala gesungen. Also das Tralala, daher kommt ja das Tralala, nicht? Also ja. Das ist etwas, was absolut musikgeschichtlich Jahrhunderte zurückzuverfolgen ist.
Jetzt könnte man analysieren, wann aus dem Tralala das Döt wurde. Also wann sich die Silben da irgendwie ein bisschen verdooft haben, wenn man so sagen will. Es ist eigentlich so das Gleiche, gell?
Ja, so intelligent ist ja Tralala das Tralala auch nicht.
Tatsächlich hat L'amour toujours auch einen Text. Allerdings kommt der Titel des Songs in dem Text nicht vor. Und der Text ist auch auf Englisch.
Aber es geht um die Liebe.
Es ist ein Liebeslied, genau. Es ist L'amour toujours, Liebe für immer. Es geht um eine Person, die einer anderen ihre immerwährende Liebe versichert und davon träumt, eine gemeinsame Zukunft zu haben.
Auch das ist ja ein uralt Topos.
Das ist das Lieblingsthema aller Songwriterinnen und Songwriter seit jeher. Wollen wir uns mal eine Strophe anhören?
Auch das ist eigentlich relativ klassisch, unter Anführungszeichen. Also es ist so, dass hier eine Melodie gesungen wird. Zuerst kommt dieses und dann kommt die Melodie, also die eigentliche Strophe. Nicht? Ja. Und die besteht wieder aus einer melodischen Entwicklung, wo man sagen kann, es kommt eigentlich ununterbrochen dasselbe. Nicht? Das ist schon etwas, was es auch immer wieder gibt, dass eine Melodie muss sich irgendwie entwickeln. Die kunstvollsten Melodiker, wir kommen immer wieder in diesem Podcast auf Mozart zurück, wiederholen gar nichts. Es gibt also Mozart-Arien, die dauern 5 Minuten.
Da ist jede Zeile ein neues Thema.
Absolut. Sozusagen. Es ist überhaupt keine melodische Floskel, die sich wiederholt. Manches so ähnlich, es kommt zurück, aber es verändert sich irgendwie ununterbrochen. Und da gibt es, also da sind die ersten paar Töne, an die erinnert man sich, weil das einfach eine schöne Melodie ist, das eine merkbare Melodie. Dann wird sie anders fortgesetzt, dann kommt etwas so Ähnliches zurück, aber nicht mehr das. Nicht? Und je, sagen wir jetzt, je weniger einfallsreich die Komponisten sind, desto öfter kommt das unreflektiert und unverändert zurück. Nicht? Und wir kommen auch immer wieder herunter auf den Andrew Lloyd Webber, der hat einen halben melodischen Einfall, sage ich immer, und dann dem reiht er ununterbrochen aneinander.
Ein Meister der Wiederholung.
Ja, wir haben auch über Taylor Swift zum Beispiel mal was gemacht, einen Podcast, und da muss man sagen, da ist eine Sache drinnen und die wird letztlich ununterbrochen aufs Neue ausgeschlachtet.
Das ist doch ein Wesen der Popmusik.
Ist ein Wesen der Popmusik und ist sozusagen quasi jetzt das Gegenteil vom Komponieren, von Componere, dass man unterschiedliche Dinge aneinander knüpft, miteinander verknüpft oder auseinander entwickelt. Und je raffinierter der Komponist ist, umso mehr Fantasie hat er, umso mehr Fantasie fordert er auch vom Hörer. Nicht? Weil es ist einfach, wenn ich sage, ich habe 2 Takte, die wiederholen sich ununterbrochen, die merke ich mir, kann ich irgendwann mitsingen und macht auch Freude. Das ist jetzt nicht unbedingt, das muss nicht ein Qualitätskriterium sein. Das Qualitätskriterium ist das, dass ich sage, ich erfinde eine qualitätvolle Melodie. Wann ist eine Melodie qualitätvoll? Dann, wenn sie wirklich geschmeidig sich singen lässt, wenn man sie sich merken kann und wenn sie prägnant ist. Und man muss ja eins sagen, wenn man jetzt sagt, sing mir deine Lieblingsmelodie vor, wirst du irgendetwas haben, wo du sagst, ja, also das singe ich gern und das besteht aus einigen wenigen Tönen, aus einigen wenigen Intervallfolgen, die sich aneinanderreihen. So, und da gibt es Millionen Pfade und eine Handvoll oder mehrere Hände voll, die sofort zünden. Das ist die geniale Melodie. Nicht?
Und die zündet.
Die zündet. Also denken, wir haben auch schon im Podcast gehabt, Freude schöner Götterfunken. Ja. Ich meine, das ist etwas, das kann jeder sofort nachsingen und das vergisst er auch sein ganzes Leben nicht. Ne? Also das ist halt, ja, das ist halt ein Genie. Und es gab also gerade unter den Opernkomponisten, gab es genial, es ist nicht immer nur der Mozart natürlich, sondern nehmen wir in Italien Vincenzo Bellini, Komponist, berühmteste Oper, Norma. Unendliche Melodien, die sogar der Italiener Verächter Richard Wagner verehrt hat, weil das einfach von einer Vollendung ist. Das ist die pure Schönheit in eine Melodie gegossen.
Man könnte ja vielleicht sogar argumentieren, dass eine Melodie, die keinen Text hat, um sie griffiger zu machen, umso mehr überzeugen muss und damit ist vielleicht dieses anfängliche auch nochmal extra qualitätsvoll, wenn man so will, weil es sofort wiedererkennbar ist und das ohne, dass da ein bestimmter Text oder eine bestimmte Zeile daran geknüpft ist.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses L'amour toujours ein Welthit geworden ist, weil diese Anfangstakte da sind, diese hüpfenden Anfangstakte. Und ich meine, das muss man ja auch sagen, das muss, natürlich ist das ganz einfach. Alle großen Dinge sind letztlich ganz einfach. Mhm. Ja. Nur das muss einer so zusammenstellen, diese simplen Tonfolgen muss einer so zusammenstellen, dass die ganze Welt da mithüpft und das sofort nachsingt. Ja.
Wobei natürlich nicht nur die Melodie eine große Rolle hier spielt, sondern auch dieser sphärische Vibe und der Klang, auf dem das Ganze aufbaut. Also dieses Wummernde, das sich da aufbaut.
Aber wenn die Melodiefolge nicht da wäre, nutzt er die ganze Atmosphäre nichts. Nicht? Das ist der Salzburger Nockerl. Wenn du reinsteckst, ist nichts drin.
Bitte schmäh mir nicht mein Salzburger Nockerl. Um jetzt nochmal zur gesungenen Strophe zurückzukommen. Ich glaube, so viel darf ich jetzt spoilern. Ich habe dir das vorgespielt und es hat dein Klassikerherz augenblicklich höher schlagen lassen. Verrat uns doch, warum.
Na gut, also muss man jetzt sagen, wenn das weitergeht, also wenn unsere hüpfenden Tänzer kurz innehalten, um dann eine wirkliche Melodie zu singen, es ist ja das Hüpfen ist ja auch eine Melodie. Aber dann haben wir so dieses großen Legato-Bögen, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich eine Melodie. Nicht? Und da kommt ja eine in dieser Nummer. Das Schöne an dieser Nummer ist, dass eben nicht eine Melodie da ist, sondern eigentlich zwei kontrastierende. Genau. Und da kommt dann eine wirklich schöne, wiederum leicht fassliche, aber eben breit angelegte melodische Entwicklung. Ja, und du hast gesagt, wie du mir das vorgespielt hast, hat mein Klassikherz höher geschlagen. Stimmt, weil ich sofort eine Assoziation hatte, über die man, fürchte ich, wirklich nicht diskutieren kann. Das ist der Anfang des Finalsatzes der zweiten Symphonie von Jean Sibelius.
Es ist unglaublich, es ist sogar dieselbe Tonart, man Absolut. Kann das direkt übereinander legen. Ja. Du hast mir das vorgespielt und mir sind eigentlich fast die Augen rausgefallen. So, was? Ich wusste das überhaupt nicht, dass Gigi D'Agostino sich da bedient hat.
Ich weiß nicht.
Offenbar.
Also es ist die Frage, ob das bewusst passiert oder nicht. Ja. Ja? Die Chance, dass einem das einfällt... Also wir haben gerade gesagt, es gibt eine Million hübsche Melodiefolgen, die man sich nicht merken kann. Und dann gibt es eine Handvoll, die man sich sofort merkt. Das ist eine solche. Interessanterweise ist sie halt dem Sibelius zunächst einmal eingefallen für seine Symphonie. Im Übrigen genau 100 Jahre davor entstanden. Die zweite Symphonie von Sibelius, 1899 begonnen zu skizzieren, 1901 fertig komponiert, 1902 uraufgeführt. Das ist genau 100 Jahre älter. Ja. Und natürlich kann einem eine so scheinbar einfache Melodie einfallen. Das Problem ist nur, sie ist halt 100 Jahre vorher schon einem anderen eingefallen, nicht?
Ja. Und wer war dieser Mann, dem diese Melodie schon davor eingefallen ist? Ja, also Jean Sibelius.
Jean Sibelius.
Klingt irgendwie französisch.
Ja, klingt französisch, weil Jean eigentlich Jan Sibelius, schwedischsprachiger Komponist aus Finnland. Das ist der finnische Nationalheilige unter den Komponisten, der große spätromantische Komponist, Zeitgenosse von Gustav Mahler, übrigens in Wien auch zeitgleich mit ihm ausgebildet, hat also eine gewisse Studienzeit in Wien verbracht, dann den Rest seines Lebens vor allem eben in seiner Heimat Finnland und hat sich Jean genannt aus Gründen der Vermarktung möglicherweise, weil es einfach... Ja, klingt besser als Jan, weiß ich nicht. Also wie auch immer.
Mode oder so.
Man kennt ihn als Jean Sibelius. Er hat dann später natürlich aus nationalistischen Gründen die finnische Sprache auch hochgehalten. Wie gesagt, zu Hause hat man, wie in den gehobenen Ständen in Finnland, damals üblich Schwedisch gesprochen. Und dann natürlich die nationalistischen Verwerfungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts und am Beginn des 20. Jahrhunderts auch. Freiheitskampf gegen die russische Herrschaft. Das ist natürlich alles, hat dieses Nationalitätsgefühl der Finnen zum Hochkochen gebracht, selbstverständlich. Und also, Sibelius hat sich auch bekannt zum Finnentum und hat mit Finlandia quasi die Nationalhymne der Finnen komponiert. Teil einer Tondichtung namens Finlandia und das ist also für die Finnen natürlich so wie für die Tschechen der Zyklus Mein Vaterland von Smetana, wo die Moldau drinnen ist. Übrigens auch so eine langgezogene Melodie, eine große, also das tschechische Nationalheiligtum.
Die übrigens auch von der Popmusik gekapert worden ist.
Ja, natürlich. Und von der israelischen Nationalhymne. Also wir sehen da, die Anleihen, das gibt es nicht nur bei Gigi D'Agostino, dass Anleihen genommen werden. So, und Sibelius, wie gesagt, in Wien ausgebildet, hat dann eine ganz eigene Entwicklung genommen. Der große Symphoniker aus den finnischen Wäldern hat man ihn dann irgendwie genannt, hat 7 Symphonien komponiert, die ganz ungewöhnlich in der Formgebung sind und sich auch harmonisch immer weiter von dem, was man normal in der Zeit um 1900 gemacht hat, entfernt haben, aber nicht in Richtung dieser radikalen Avantgarde wie die Wiener Schule eben um Arnold Schönberg und so weiter, also nicht in Richtung Atonalität, aber eine ganz eigene musikalische Entwicklung, ganz unverwechselbar und eine Art und Weise des musikalischen Denkens und des formalen Denkens, die dann zig Jahre später für die Postmoderne wieder schlagend geworden ist. Also die haben sich dann eher bei Sibelius als bei Arnold Schönberg bedient. Also gut, aber also Sibelius...
Also durchaus ein prägender
absolut,
Komponist.
Absolut, obwohl man ihm das in deutschsprachigen Landen sehr in Abrede gestellt hat. Also Theodor Adorno, der ja auf kaum jemanden was Positives kommen ließ, hat einen besonders gehasst und das war Jean Sibelius. Und der hat eine Glosse über Sibelius geschrieben, wo er ihn niedermacht und sagt, der Mann ist ja überhaupt nicht imstande, eine klassische Form zu erfüllen oder überhaupt irgendwie ganz, ganz bösartig. Damit war Sibelius für, also in deutschsprachigen Ländern eigentlich persona non grata und wird bis heute auch in Wien relativ selten gespielt, obwohl manche Stücke wie Finlandia oder auch das Violinkonzert oder auch die zweite Symphonie, aus der das Zitat stammt, im romanischen und vor allem im englischsprachigen Raum, in Amerika und in Großbritannien, wahnsinnig viel gespielt wird. Und das ist Musik, die dort viel höher bewertet wird als unser Anton Bruckner zum Beispiel, der für uns ein Heiliger ist und die Engländer finden bis heute, also Sibelius ist uns viel, viel lieber. Also da geht ein großer Graben quer durch Europa und auch über den Atlantik hin. Also die Amerikaner finden auch, Sibelius ist ein besonders toller Komponist. Ist er auch, aber wie gesagt, in unseren Breiten nicht so bekannt. Daher auch dieses Zitat wahrscheinlich nicht unbedingt für jemanden hierzulande sofort zu entziffern.
Das kann schon sein, dass man das anderswo eher geschnallt hätte, dass das gleich klingt, aber L'amour toujours ist halt vor allem in unseren Breiten der große Hit.
Ja, ja, ganz klar. Aber wie gesagt, also jemand, der die Sibelius-Symphonien kennt, der horcht da natürlich sofort auf. Tatsächlich ist die zweite Symphonie von Sibelius, wie gesagt 1902 uraufgeführt, ein Stück, das noch im Verhältnis zu den folgenden 5 Werken klassisch gebaut ist in 4 Sätzen. Also es gibt ein verhältnismäßig rascher erster Satz, ein groß angelegter langsamer Satz und ein Scherzo, das allerdings wie etwa im klassischen Vorbild der 5. Symphonie von Beethoven direkt ins Finale übergeht.
Und im Finale kommt dann L'amour toujours.
Und da kommt L'amour toujours.
Vorher genau, kommt das nicht.
Vorher kommt dieses Thema nicht und es wird in der Symphonie, wie gesagt, wie in der 5. Beethoven, auf eine unglaublich theatralische Weise vorbereitet, dieses Thema. So als ob wollte man sagen, passt auf das folgende Thema, aus dem wird in 100 Jahren noch einmal was werden. Und da können wir eigentlich die Nutzanwendung machen. Wir können jetzt diese Überleitung spielen aus dem Scherzosatz, hören das, wie es bei Sibelius kommt, wie es bei Sibelius melodisch weiterentwickelt wird. Wie gesagt, es geht ja nicht nur um diese ersten 6 Töne, sondern es geht ja, was macht man dann draus? Und wie es bei Sibelius wiederkehrt und dann versuchen wir mal die Brücke zu D'Agostino zu finden.
Hast du da tatsächlich einen Beat unter Sibelius gelegt?
Nein, nein, das hat schon der D'Agostino gemacht. Also ich habe das einfach übereinander geschnitten und wie man sieht, also es ist definitiv dieselbe Melodie, nur die Entwicklung ist natürlich im Schlager eine ganz andere als in der Symphonie. Aber man hat es gehört, wie man aus einer Sibelius-Symphonie in einen Pop-Hit des 21. Jahrhunderts kommen kann. Und vielleicht haben ein paar unserer Hörer ja jetzt die Anregung genommen, dass man es auch einmal umgekehrt machen kann. Ich kann Ihnen versprechen, die vierte von Sibelius dauert knapp eine Dreiviertelstunde, aber es ist eine tolle Hörerfahrung.
Lohnt sich. Ja, fein, ich werde mir das gleich anhören gehen. Vielen Dank dir für diese Anregung. Danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auch immer über 5 Sterne. Das hilft uns, dass wir noch von mehr Hörerinnen und Hörern gefunden werden.
Unbedingt.
Und wir freuen uns über Post.
podcast@diepresse.com.
Danke und ciao.
Danke fürs Zuhören.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.